Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Jorge Lorenzo gewinnt den Österreich Grand Prix in Spielberg. Er holt sich den dritten Sieg in den letzten sechs Rennen, ist im Moment der konstanteste Fahrer und hat trotzdem in der WM-Wertung kaum etwas auf den führenden Marc Marquez aufgeholt. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt wie immer mit den Redakteuren von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Einerseits ist es Gerald Dierenberg. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Und andererseits Ruben Zimmermann, der auch noch die Moto3-Rennen für Eurosport kommentiert. Hallo Ruben.
Servus zusammen.
Gerald, das war mal wieder ein Rennen in Spielberg in deiner Heimat. Jetzt sag doch erstmal gerade, wie war es denn vor Ort dieses Jahr?
Ja, sehr, sehr cool. Also die Stimmung war auf den Tribünen wieder einmalig. Es war ausverkauft. Ja, es waren knapp 93.000 Zuschauer alleine am Sonntag, am Renntag da. Es war viel rundherum wurde geboten. Ja, Red Bull macht da alle möglichen Veranstaltungen mit Konzerten und so weiter. Das Wetter war natürlich ja Freitag und Samstag nicht so toll, dafür am Sonntag wirklich, wirklich herrlich und perfekt. Und die Rennen haben halt, alle drei waren super cool, geil, unterhaltsam, spannend, spektakulär. Also ein absolut, im Gesamtpaket ein absolut perfektes Rennwochenende. Und ich glaube, die ganzen Fans haben es auch genossen und richtig, richtig viel Spaß gehabt.
Und es braucht gar keinen österreichischen Helden, um großartige Stimmung in Spielberg zu erzeugen?
Nein, das braucht es nicht. Ja, ich meine, in Österreich sind wir es ja auch in der Formel 1 gewohnt, dass wir jetzt schon lange keinen Fahrer mehr haben. Ja, Motorrad-WM hatten wir ja schon ewig keinen Fahrer, der zumindest irgendwo vorne mitfahren kann und gewinnen kann. Also in Österreich ist man daran gewöhnt, dass man jetzt nicht wie in Deutschland ja einen Vettel oder so hat. Ja. Aber in Österreich mag man halt die Rennsport generell. Ja, wir haben da eine lange Rennsport-Tradition, vor allem Formel 1 natürlich, ja, früher mit Niki Lauda und Gerhard Berger, Jochen Rindt und so. Aber Motorradsport ist einfach spektakulär und toll, ja, und das lieben die Leute und deswegen kommen sie eben so zahlreich zu den Rennen und machen aus dieser ganzen Rennveranstaltung beim Drumherum einfach eine riesen Party. Und ist absolut eines der besten Events im Jahr, muss man sagen.
Was mich übrigens auch wundert, warum habt ihr eigentlich keinen Fahrer? Ich meine, wir haben jetzt in der MotoGP mit KTM einen Hersteller aus Österreich. Wir haben in der Formel 1 natürlich Red Bull. Wir haben auch im Media Center haufenweise Journalisten immer aus Österreich. Aber warum bekommt ihr es denn eigentlich nicht hin, mal einen Fahrer auch endlich mal wieder ganz nach oben zu bringen?
Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Ja, es ist ähnlich wie in Deutschland. Ja, wir haben jetzt nicht wirklich eine nationale Rennserie. Und wenn du jetzt was machen möchtest, dann müsstest du dann erstens mal wieder nach Deutschland gehen, ja, ADAC Junior Cup oder so weiter. Und um dann wirklich den Schritt zu machen, weiterzukommen, musst du dann genauso wieder dann nach Spanien gehen und so weiter. Und ja, es ist eine schwierige Geschichte, ja. Und ich glaube insgesamt, wenn du jetzt auf die Formel 1 blickst, da hast du auch extrem viele Österreicher bei Teams im Management und Marketing und Techniker, Ingenieure. Genau. Du hast in Österreich eben mit Pankl, wo Motoren getestet werden und auch Teile gebaut werden für Formel 1 Teams und so weiter, wo die KTM Technik entsteht. Wir sind Journalisten, ja. Also wir sind jetzt auch nicht Fahrer. Also ich glaube, in Österreich hat sich so eine Szene herausgebildet, dass man alles mögliche andere macht im Rennsport, aber jetzt nicht fahren wird, ja.
Ja. Also auf jeden Fall eine interessante Fragestellung, warum es in Österreich im Moment dann keinen Fahrer gibt, beziehungsweise auch lange keinen Fahrer gegeben hat. Ruben, du warst selber auch dann vor Ort, hast das Moto3-Rennen kommentiert. Dadurch, dass das Wetter dann relativ wechselhaft war und das Rennen dann ja bei allen drei Rennen spektakulär war, war es eines der besten Rennen dieser Saison, beziehungsweise eines der besten Rennwochenenden in dieser Saison?
Ja, absolut. Also ich glaube tatsächlich in diesem Paket, was wir gesehen haben mit allen drei Rennen, Moto3, Moto2, MotoGP, haben wir, glaube ich, in dieser Saison noch kein Wochenende erlebt, wo es wirklich in allen drei Klassen bis zum Ende so spannend war. Die Spannung war teilweise unterschiedlich zwischen den Klassen. In der Moto3 zum Beispiel hatten wir bis zum Ende einen Vierkampf eigentlich um den Sieg. Moto2 und MotoGP war halt jeweils ein Zweikampf. Und da würde ich sogar sagen, rein von dieser Ebene Zweikampf hatten wir, glaube ich, in diesem Jahr noch keinen so starken, wie wir ihn da zwischen Lorenzo und Marquez gesehen haben. Also wir hatten ja schon viele starke Rennen dieses Jahr in der MotoGP, aber da war es teilweise so, beispielsweise in Brünn, eine Woche vorher war es ein Dreikampf oder Assen, wo, glaube ich, ja bis zwei Runden vor Schluss noch sechs Fahrer vorne dabei waren. Aber wirklich dieses Duell Mann gegen Mann, Meiner Meinung nach zumindest haben wir sowas wie Marquez gegen Lorenzo und Spielberg bisher 2018 noch nicht gesehen.
Ja. Du hast es gerade angesprochen, es war ein Zweikampf zwischen Marc Marquez und Jorge Lorenzo. Lorenzo hatte sich nach katastrophalem Saisonstart in den letzten Wochen wirklich in den Vordergrund gefahren, hatte von den letzten 5 Rennen 2 gewonnen und war dann auch hier, auch im Qualifying sehr, sehr gut dabei, als er nämlich nach der Qualifikation oder nach dem Qualifying auf Platz 3 war, hinter Andrea Dovizioso und Marc Marquez. Und es entwickelte sich dieser Zweikampf zwischen Marquez und Lorenzo. Gerald, das war... Für mich fühlte sich das an, wie das komplette Rennen komplett auf Augenhöhe zwischen der Ducati und der Honda. War es am Ende die fahrerische Klasse oder hat am Ende so ein bisschen dann auch das Motorrad den Ausschlag gegeben, dass Lorenzo Marquez dann abfangen konnte dann in der letzten Runde? Es war ja quasi abfangen.
Also es war sicher ein Duell auf Augenhöhe. Fahrerische Klasse, das sind beide auf dem höchsten Niveau. Da würde ich nicht sagen, dass jetzt da einer das dadurch entschieden hat. Wie gesagt, in diesem Jahr sind halt die Reifen schon ein Thema und wir haben gesehen bei den Top 3, bei Lorenzo, Marquez und Dovizioso, dass sie mit komplett unterschiedlichen Reifen gefahren sind, was wir auch so noch nicht wirklich hatten. Und das liegt sicher auch zum einen daran, dass es ihm geringert hat und man weniger Zeit gehabt hat im Training, hier sich zu optimieren mit den Reifen. Und auf der anderen Seite, was interessant ist, Lorenzo ist jetzt in Brünn schon ein bisschen eine andere Taktik gefahren, weil wir haben jetzt oft in diesem Jahr gesehen, dass er nach dem Start einfach vorne wegzieht, die Führung übernimmt und wegzieht und dann nach 12, 13 Runden einbricht und dann Vierter, Fünfter wird oder so. Ja. Und in Brünn war es schon so, da hat er sich schon an der Anfangsphase etwas zurückgehalten und dann war er am Ende im Kampf dabei. Hier hast du es auch gesehen wieder in Österreich. Ja, er hat gesagt, in den ersten 10 Runden, er ist ja mit den weichen Reifen vorne und hinten gefahren, als einziger von den Top 3 da vorne, dass er sich da zurückgehalten hat und Marquez ist ja dann bis auf eine Sekunde weggefahren von den beiden Ducatis. Und er hat gesagt, ja, er hat da eben auch seine Reifen wirklich geschont und aufpassen müssen und so weiter. Und später dann hat dann angegriffen und ist die Lücke zugefahren und hat dann Marquez angegriffen. Und für mich hat das gewirkt, dass in den letzten 4, 5 Runden der Marquez etwas mehr am Limit war mit den Reifen und Lorenzo doch noch ein bisschen mehr Reserven hatte. Und ich glaube, das war der entscheidende Unterschied zwischen den beiden. Und ich glaube, man hat das an einem Manöver sehr schön gesehen. Einmal hat der Lorenzo in die Jochen-Rindt-Kurve, in dieser Bergab-Rechtskurve, die extrem schwer zu fahren ist eigentlich. Also da musst du wirklich volles Vertrauen zu deinem Motor, zu Reifen, alles haben. Da hat er hat er Marquez überholt. Und eben um das zu machen so spät, da musst du wirklich das Vertrauen haben zu deinem Reifen, zum Vorderrad und allem. Und das war ein klasse Manöver und hat, glaube ich, gezeigt, dass er da noch ein bisschen mehr Reserven hatte als Marquez am Ende.
Ja, wenn man Gerald jetzt so zuhört, möchte man meinen, Lorenzo hat so ein bisschen die Marc-Marquez-Taktik dann kopiert. Marc Marquez hat es in den letzten Rennen immer so gemacht, dass er erstmal die Leute hat vorwegfahren lassen. Er ist immer so Vierter, Fünfter gewesen und dann irgendwann hat er die Leute alle kassiert und hat relativ leichte Rennen dann auch gewonnen beziehungsweise beherrscht oder ist auf dem Podium gelandet. Trügt der Eindruck, Ruben?
Nein, der Eindruck trügt überhaupt nicht. Gerald hat das ja gerade auch schon gesagt, dass Lorenzo in Brünn schon diese andere Taktik, wie er es ja auch selber genannt hat, gefahren ist. Und ja, das zahlt sich für ihn absolut aus. Wir haben es zu Beginn des Jahres ja häufig kritisiert noch bei ihm, dass er eben diese andere Strategie gefahren ist, nämlich vom Start einfach Vollgas vorne weg und dann ist ihm halt irgendwann das Material eingegangen nach der Hälfte des Rennens. Damals sicherlich auch noch dadurch bedingt, dass er eben diese körperlichen Probleme oder Schwierigkeiten auf der Ducati hatte und eben seine Kraft nicht richtig einteilen konnte bis zum Ende des Rennens. Das ist ja auch ein Problem, was er mittlerweile gelöst hat und sicherlich kommt auch dazu, dass er eben jetzt diese andere Taktik fährt. Werden wir sicherlich auch gleich noch kurz drauf zu sprechen kommen. Er hat natürlich mit dieser Taktik auch seinem eigenen Teamkollegen Andrea Dovizioso das Rennen so ein bisschen kaputt gemacht, weil man hatte das Gefühl, in der Anfangsphase dieses Rennens, so bis zur Rennmitte ungefähr, war Dovizioso eigentlich der schnellere von beiden, aber er kam nicht vorbei an Lorenzo, weil der einfach unfassbar spät gebremst hat. Und so hat sich dann Dovizioso hinter Lorenzo auch so ein bisschen die Reifen kaputt gemacht. Wenn das nicht passiert wäre, hätten wir vielleicht am Ende keinen Zweikampf, sondern sogar einen Dreikampf gehabt. Aber wie gesagt, das Thema Dovizioso werden wir vielleicht gleich dann nochmal extra besprechen. Und ja, ich persönlich finde es einfach schade, dass Lorenzo es erst jetzt geschafft hat, diese ganzen Feinheiten hinzubekommen, sprich den richtigen Tank, den er mittlerweile hat auf der Ducati, die Strategie jetzt angepasst, dass er eben auch solche Rennen gewinnen kann. Wenn er das schon von Beginn der Saison an gehabt hätte, dann hätten wir jetzt einen richtig spannenden WM-Kampf. so ist es halt einfach so, dass sein Rückstand in der Weltmeisterschaft, obwohl er jetzt 3 Rennen gewonnen hat, einfach viel zu groß ist. Also es sind immer noch mehr als 70 Punkte Rückstand auf Marquez. Und wenn der sich jetzt nicht noch verletzt, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann ist da für ihn keine Chance mehr ranzukommen.
Du sagst es gerade, Jorge Lorenzo hat 71 Punkte Rückstand in der Gesamtwertung auf Marc Marquez. Lorenzo war so ein bisschen der bestimmende Fahrer in den letzten 6 Rennen. Hat 3 Rennen gewonnen, ist ein viertes Mal noch aufs Podium gekommen, hat 2 weitere Rennen gehabt, wo er die in Punkten abgeschlossen hat. Und trotzdem hat er in diesen 6 Rennen, hat er insgesamt 8 Punkte auf Marc Marquez aufgeholt. Marc Marquez hat hinterher dann auch gesagt, das habt ihr beim motorsporttotal.com auch berichtet, hat hinterher gesagt, ich habe kein Problem damit gehabt, jetzt Zweiter zu werden. Ich habe meinen Vorsprung auf Valentino Rossi erhöht. Das ist für mich alles in Ordnung. Ich fahre das kontrolliert. Marc Marquez braucht sich doch im Moment überhaupt keine Sorgen machen, oder Gerald?
Ja, überhaupt nicht. Ja, wie du es richtig sagst, er hat so einen großen Punktevorsprung. Realistisch gesehen ist Rossi jetzt nicht wirklich ein Gegner, weil er seit über einem Jahr nicht mehr gewonnen hat. Also hat er also 70 Punkte, 71 auf Lorenz und 72 auf Dovizioso Vorsprung. Und das sind fast 3 Siege, ja. Das ist schon gewaltig, ja. Also wenn er jetzt die nächsten 3 Rennen pausieren würde, ja, ist noch nicht einmal gesagt, dass Lorenzo die nächsten 3 Rennen gewinnt, ja. Also, das ist schon ein sehr, sehr beruhigender Vorsprung, den er hier hat. Und er weiß, dass die Ducatis eben extrem stark sind, auf fast allen Rennen gewinnen können. Und, wenn er eben Zweiter oder Dritter nur hinter einem der Ducati-Fahrer, dann nimmt er einfach diese Punkte mit und ist für ihn alles immer noch okay, ja. Also die Situation, da kann er wirklich beruhigend schlafen und zum nächsten Rennen kommen, ja.
Wenn man sich das anguckt, die ersten 4 Rennen, da hat Marc Marquez 70 Punkte insgesamt gemacht und Jorge Lorenzo nur 6 Punkte. Und da ist dann der gesamte Vorsprung von Marc Marquez gegenüber Jorge Lorenzo zu erklären. Lorenzo jetzt mit 71 Punkten Rückstand hinter Marc Marquez, aber so ein bisschen der Fahrer der letzten 6 Rennen gewesen. Er ist wieder zurück und er kann wettbewerbsfähig fahren und die Ducati ist insgesamt sehr, sehr gut dabei. Und insgesamt war es ja ein gutes Rennen für Ducati. Du hast es eben gesagt, Dovizioso ist 3. geworden, Petrucci ist 5. geworden, also 3 Ducatis unter den ersten 5. Ruben, was hat Ducati hier auf dieser Strecke richtig gemacht, beziehungsweise richtiger als andere? Auf Yamaha kommen wir ja gleich noch zu sprechen.
Genau, auf Yamaha kommen wir noch zu sprechen. Das wird sicherlich ein etwas ausführlicheres Thema auch noch werden. Ducati war vor diesem Rennen der Favorit und im Rennen beziehungsweise am ganzen Wochenende haben sie dann auch gezeigt, warum das so ist. Spielberg ist einfach eine Powerstrecke und dass die Ducati die nötige Power hat, das haben wir ja auch in den beiden Vorjahren schon gesehen. 2016 hat Iannone gewonnen, damals ja noch auf Ducati. 2017 hat Dovizioso gewonnen, auch ja in einem legendären Duell gegen Marquez. Also können wir auch schon mal festhalten, Spielberg ist definitiv immer für richtig geile Rennen gut. Und in diesem Jahr haben sie es einfach nochmal bestätigt. Und man muss auch realistisch sagen, wenn man sich dann eben dieses Ergebnis am Ende anschaut, Marc Marquez war eben der einzige Fahrer, der überhaupt in der Lage war, auf dieser Powerstrecke mit den beiden Ducati-Werkspiloten mitzuhalten. Weil ein Cal Crutchlow auf Platz 4 hatte auch schon fast 10 Sekunden Rückstand am Ende. Yamaha, wie gesagt, kommen wir gleich noch zu, die hatten ganz andere Probleme. Also wenn eben es einen Marc Marquez in dieser Form, wie er aktuell ist, nicht geben würde, dann wären wahrscheinlich Lorenzo und Dovizioso alleine vorne weggefahren. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass eben Spielberg diese Strecke einfach der Ducati unheimlich entgegenkommt. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Ducati ja mittlerweile tatsächlich eigentlich auf allen Strecken oder sagen wir auf fast allen Strecken siegfähig ist. Auch wenn man sich das mal anschaut, in der WM-Wertung, sie haben das erste Rennen in Katar gewonnen und waren eigentlich seitdem auf jeder Strecke auch zumindest entweder Dovizioso oder Lorenzo richtig gut dabei. Und da sind wir dann wieder beim Thema WM. Es hat halt nur keiner von beiden geschafft, wirklich mal konstant diese Ergebnisse einzufahren. Was ein bisschen schade ist, weil meiner Meinung nach ist die Ducati in diesem Jahr tatsächlich das stärkste Motorrad. Nur Lorenzo hat halt die Punkte in der WM am Anfang verloren. Dovizioso hat sie so ein bisschen in der Mitte verloren, als er in 4 Rennen 3-mal gestürzt ist. Und so wird es dann am Ende in diesem Jahr mit dem Titel höchstwahrscheinlich nichts werden. Aber was das Motorrad selbst angeht, meiner Meinung nach die Ducati in diesem Jahr das stärkste Bike. Mhm.
Was machte Dovizioso falsch? Ruben hat eben gesagt, Dovizioso hing dann die ganze Zeit hinter Lorenzo und konnte dann wirklich nicht überholen, hat sich dann auch vielleicht ein bisschen Reifen kaputt gemacht. Kann man Dovizioso ansonsten noch was vorwerfen, Gerald? Oder war er dann wirklich vielleicht diese eine Zehntel zu langsam, dass er es nicht geschafft hat, Lorenzo zu überholen?
Ja, er hat sich eben, wie du richtig gesagt hast, hinter Lorenzo die Reifen Reifen etwas kaputt gefahren. Und er ist, wie Ruben auch schon erwähnt hat, auf der Bremse ist sehr schwer zu überholen. Wir haben das jetzt zum Beispiel schon in Jerez gesehen, wenn du dich erinnern kannst, auf der Gegengeraden, ja, wo Dovizioso immer wieder versucht hat, Lorenzo zu überholen, und es hat dann nicht geklappt, und am Ende gab es halt diesen riesen Crash, ja, wo auch Pedrosa noch verwickelt war. Also Lorenzo zu überholen auf der Bremse ist extrem schwer, vor allem wenn du jetzt noch das gleiche Motorrad hast oder nicht irgendwie anders noch einen kleinen Vorteil hast. Ja, wenn du nicht vorbeikommst, kommst du nicht vorbei. Dann hat er sich einmal verbremst, den Anschluss verloren. Ja, er ist dann hinten nachgefahren und hat das Duell von den beiden gesehen. Und dadurch, dass es ja so eng zuging zwischen Lorenzo und Marquez, ich habe mir dann manchmal schon gedacht, oje, oje, vielleicht kommen die beiden gar nicht ins Ziel und dann gewinnt Dovizioso. Ja, dann steht als Held auf dem Podium. Ja, dritter Platz, ja, es ist... Für ihn ist es halt schon frustrierend. Ja, in Brünn hat er gewonnen und hat halt gedacht, so, jetzt kann ich wieder das Zepter rumreißen, an mich reißen, dass die ganze Situation umdrehen. Wir können gegen Marquez noch kämpfen, vielleicht geht noch etwas und so. Und jetzt wieder halt hier Dritter und sein Teamkollege gewinnt. Das ist schon eine bittere Pille für ihn. Ja, wenn du jetzt nimmst, Österreich ist so diese Ducati-Strecke und eben dreimal sind wir jetzt hier gefahren, dreimal hat Ducati gewonnen, dreimal mit einem anderen Fahrer und nur einmal Dovizioso. Und eigentlich hat er in jedem Jahr gedacht, ich werde jetzt gewinnen, und er hat es nur einmal geschafft.
Also auf jeden Fall, Dovizioso ist hier dann auf Platz 3 eingefahren und hat ein gutes Ergebnis für Ducati natürlich dann komplettiert. Jorge Lorenzo gewonnen von Marc Marquez. Wir können natürlich nicht nur die schönen Geschichten dieses Wochenendes aufarbeiten. Wir müssen auch an die traurigen Geschichten ran. Und die ganz traurige Geschichte ist die von Yamaha gewesen, wo sich dann sogar der Projektleiter öffentlich entschuldigen musste für die Leistungen dieser Yamahas, die im Qualifying nicht über Plätze 11 und 14 hinausgekommen sind für Maverick Vinales und Valentino Rossi. Und wo Valentino Rossi im Rennen dann Schadensbegrenzung betrieben hat mit Platz 6. Eine meiner Lieblingsrubriken auf motorsporttotal.com in der MotoGP-Berichterstattung ist ja, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Ruben, du hast die immer und hast jetzt zum zweiten Mal hintereinander die Yamaha vorgeknöpft. Es war ein katastrophales Wochenende für Yamaha. Woran lag's?
Wenn ich jetzt die einfache Antwort wählen soll, dann, oder in einem Wort das Ganze beantworten soll, dann wäre es einfach Elektronik, weil das ist momentan an der Yamaha das große Problem. Das eigentlich Bittere daran ist zum einen, dass man schon vor dem Wochenende wusste, dass es schwierig wird, weil Spielberg eine Strecke ist, die der Yamaha auch schon in den Vorjahren nicht wirklich entgegengekommen ist. Dass es dann so katastrophal gerade am Samstag werden würde, als Rossi ja nicht mal den Einzug in Q2 geschafft hat, das war schon eine ganz bittere Pille. Und im Anschluss eben an dieses desaströse Qualifying, muss man ja sagen, gab es eben auch diese öffentliche Entschuldigung an die beiden Fahrer von der Führungsetage aus Japan sozusagen. Gut, dieser sechste Platz von Rossi im Rennen dann, meiner Meinung nach eigentlich noch, ja, also Schadensbegrenzung ist ein schwieriges Wort, weil ich glaube, er selber war nicht wirklich glücklich drüber. Also für einen Valentino Rossi ist es halt egal, ob er Sechster wird oder Neunter, dann im Zweifelsfall, der will Rennen gewinnen. Und Maverick Vinales geht's genauso. Und das können sie momentan einfach nicht. Und zwar auf keiner Strecke. In Spielberg war jetzt einfach der Fall so, dass da nochmal diese Probleme, die Yamaha aktuell hat, allen voran eben die Elektronik, besonders zum Tragen gekommen sind und dadurch auch dieses extrem schlechte Ergebnis zutage gefördert wurde. Ich glaube, was wirklich schwierig daran ist, das habe ich auch in meiner Kolumne geschrieben, ist, dass man das Gefühl hat, dass sich bei Yamaha einfach nichts tut. Weil ich hatte dann die Kolumne von Gerald gelesen, die er im letzten Jahr geschrieben hatte. Ich glaube, es war nach Motegi, auf jeden Fall irgendwann nach einem der Asienrennen. Und dann habe ich mir die Kolumne nochmal durchgelesen und festgestellt, okay, da stand eigentlich fast das Gleiche drin. Und wenn du halt quasi die gleiche Kolumne mehr oder weniger fast ein Jahr später nochmal so schreibst, dann ist es einfach ein klares Zeichen dafür, dass sich einfach nichts nach vorne bewegt. Und ich habe dann auch die Rennzeiten mal miteinander verglichen und festgestellt, dass Yamaha wirklich im Rennen 2018 in Spielberg langsamer gefahren ist als 2017. Und das ist halt schon ein sehr klares Zeichen dafür, dass man sich eher rückwärts als vorwärts bewegt. Und ich bin mir nicht sicher, weil da fehlen mir jetzt auch die nötigen Einblicke bei Yamaha. Aber vielleicht kann Gerald da auch gleich mal seinen Eindruck schildern. Aber mein Gefühl ist es, dass man momentan komplett im Dunkeln tappt und dass man es auch in diesem Jahr auf keinen Fall mehr hinbekommen wird. Und wenn man nicht aufpasst, 2019 das gleiche Spiel nochmal erleben wird.
Gerald, was sind deine Eindrücke? Was kannst du ergänzen?
Ja, ich würde da gerne noch einen Vergleich machen, weil du siehst bei Honda in diesem Jahr, dass sie einen deutlichen Fortschritt gemacht haben beim Motor, eben auch auf Powerstrecken wie in Katar schon auf der Langzielgeraden, Mugello oder auch hier jetzt in Spielberg, konnte Honda mithalten. Und das Ausschlaggebende dafür ist, dass sie den neuen Motor zusammen mit der Einheitselektronik eben sehr gut abstimmen konnten und eben die Elektronik auf den Motor super anpassen konnten und damit die Power auf die Straße kriegen. Und das ist das, was ja Honda über den Winter richtig gemacht hat. Und bei Yamaha, da passiert halt gar nichts, ja. Und wenn du jetzt siehst, Ducati testet hier neue Chassis, neue Sachen, Honda hat jetzt schon Prototypenteile für nächstes Jahr getestet, weil sie auch versuchen wollen, auf dem weichen Reifen die Rennen zu fahren, so wie es jetzt Lorenzo gemacht hat. Bei Yamaha passiert gar nichts. Da kommen keine neuen Sachen, da passiert gar nichts. Und das seit Monaten, ja. Ich weiß nicht, was hier im Hintergrund in Japan passiert, weil die Motorräder werden ja dann doch im Endeffekt in Japan gebaut, entwickelt und so. Das Rennteam vor Ort gibt da auch nur mehr Informationen weiter und ist jetzt nicht in den Bau und in die technische Entwicklung direkt so eingebunden, ja. Ja, es tut sich halt nichts, ja. Und ich glaube, das ist hier auch eine Frage vom Personal ist, weil im Endeffekt Menschen bauen diese Dinger, ja, diese tollen Motorräder. Und Ducati hat schon sehr lange immer mit Magneti Marelli zusammengearbeitet und hat dadurch schon zu Beginn der Einheitselektronik einen kleinen Vorteil gehabt. Honda hatte am Anfang Probleme, da waren sie schlechter als Yamaha bei der Umstellung auf die Einheitselektronik. Da hat Honda wirklich zu kiefeln gehabt und eigentlich nur die Klasse von Marc Marquez hat dafür gesorgt, dass sie trotzdem immer Rennen gewonnen haben und vorne dabei waren. Aber was man so hört, ist, dass eben Honda sich ja mit Leuten von Magneti Marelli auch verstärkt hat, die hier Know-how reingebracht haben und reagiert haben und dass sie haben es geschafft. Ja, also allein was man eben jetzt mit neuen Motor und der Elektronik sieht, das ist einfach, haben sie es umgesetzt und perfekt gemacht. Und bei Yamaha hat man diesen Schritt einfach verschlafen. Und das Problem, was ich mal auch gehört habe, ist, dass es gibt halt bei Magneti Marelli keine Spezialisten mehr, die irgendwo anders hingehen wollen. Ja, also da kann nicht Yamaha irgendwie jemanden Personal einkaufen, der da hilft, ja. Und damit stehen sie etwas auf dem verlorenen Posten und da kommt halt nichts, ja. Und wenn sich hier nicht bald etwas tut, dann sieht das für nächstes Jahr auch schon traurig aus, weil wie gesagt, die anderen entwickeln auf Hochtouren schon noch für nächstes Jahr und bei Yamaha passiert halt nichts, ja.
Kann das sein oder beziehungsweise drückt mich der Eindruck oder ist es dafür, dass, wie ihr das jetzt gerade beschreibt, dass es rund um Yamaha noch relativ ruhig ist? Natürlich, es gab jetzt diese öffentliche Entschuldigung vom Führungsmanagement von Yamaha, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass auch Valentino Rossi und Maverick Vinales dann ja als Hauptbetroffene so ein bisschen die ganze Sache noch nicht so eskalieren lassen oder seht ihr das anders, Ruben?
Ich sehe es tatsächlich schon ein bisschen anders, weil, also Valentino Rossi ist natürlich zum einen Profi genug, der ist jetzt 39 Jahre, der weiß, wie das Spiel läuft, und der weiß auch genau, was er mit gewissen Aussagen bewirken kann. Und er weiß auch, dass es nichts hilft, jetzt von außen drauf zu hauen und zu sagen, das Ding ist auf Deutsch gesagt komplette Scheiße, das geht so nicht und bla bla bla. Er sagt das schon öffentlich, er sagt, ja, die Elektronik ist unser Problem. Aber er ist dann eben auch clever genug zu sagen, gut, ich kann da jetzt eh nichts dran machen, da sollen sich andere Leute drum kümmern. Um das vielleicht mal so ein bisschen zu vergleichen, in der Formel 1 ist ja ausgerechnet Honda, also der große Rivale von Yamaha in der MotoGP, so ein bisschen das Sorgenkind gewesen in den vergangenen Jahren. Und da haben wir ja zum Beispiel einen Fernando Alonso gehabt, der wirklich öffentlich dann immer weiter auf Honda eingeprügelt hat und das hat ja im Endeffekt auch nichts zu nichts geführt. Und ich glaube, Valentino Rossi weiß einfach, das bringt nichts, wenn er jetzt von außen draufhaut. Bei Vinales ist es so, dass er ja auch, also bei Vinales, auch wenn man da zwischen den Zeilen liest, dann merkt man schon, dass der auch komplett unzufrieden ist. Auch der sagt natürlich jetzt nicht öffentlich was gegen seinen Arbeitgeber. Auch der ist Profi genug, aber also wenn man gewisse Aussagen liest und die dann auch deutet, dann kann man die, glaube ich, schon in den richtigen Kontext setzen. Und außerdem ist es tatsächlich aber Rossi so, der prangert dieses Elektronikproblem ja eigentlich schon seit dem Winter an, also vor Saisonbeginn. Und das führt wieder so ein bisschen zu dem zurück, was Gerald auch schon gesagt hat, nämlich, dass man von außen den Eindruck bekommt, da tut sich einfach gar nichts. Weil sie wissen genau, wo das Problem liegt, aber sie tun halt nichts dagegen oder können nichts dagegen tun, je nachdem. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das auch die beiden Fahrer unfassbar frustriert.
Ja, also es ist sehr spannend rund um Yamaha. Gibt es Besserung in Silverstone in 14 Tagen, Gerald, für Yamaha?
Nee. Ja, man muss schon bei dieser ganzen Situation auch festhalten, dass sie jetzt nicht meilenweit weg sind. Spielberg ist jetzt eine spezielle Rennstrecke, okay. Ja. Aber bei vielen anderen Rennen, ja, waren sie ja nur 2-3 Sekunden hinter dem Sieger. Also das ist jetzt nicht so, dass sie hier abgeschlagen irgendwo herumfahren. So viel fehlt dann auf vielen Strecken halt auch nicht, ja. Auf die anderen schon, aber nicht so viel. Und Rossi hat auch gesagt, er ist mit dem Motorrad, mit der Chassisseite, Motor und so weiter, da ist er auch sehr zufrieden, hat ein sehr, sehr gutes Gefühl, besseres Gefühl als im vergangenen Jahr. Nur die Elektronik ist die Baustelle, daran muss gearbeitet werden. Und wenn sie das lösen könnten, ja, werden wir abwarten, wie lange das noch dauert, dann kann Yamaha wieder gewinnen, weil der Rest vom Motorrad ist jetzt nicht grottenschlecht, ja, also da gibt es andere Hersteller, die größere Probleme haben, ja, wie Aprilia zum Beispiel, ja. Ja. Also da kann es durchaus sein, dass wenn da der Kniff kommt und das funktioniert, dass sie auf einmal wieder wirklich gewinnen und mitmischen können, ja, das könnte schon sein, ja, aber bleibt abzuwarten, ja, wann eben, wie gesagt, was kommt, ja. Silverstone, ja, schwierige Strecke, ja, war für Yamaha auch eine schwierige Strecke, mit den vielen langen Geraden und so, also ich gehe schon davon aus, dass dort wir wieder ein Duell haben zwischen Marquez und den Ducati-Fahrern.
Wir werden es sehen. In 14 Tagen findet das Rennwochenende in Silverstone in Großbritannien statt. Dann werden wir natürlich danach auch hier bei meinsportradio.de darüber berichten, beziehungsweise ganz aktuell seid ihr immer bei motorsporttotal.com mit den Berichten zur MotoGP, beziehungsweise auch Moto2 und Moto3, zu denen wir jetzt kommen.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
In der Moto2 gab es an diesem Wochenende dann auch den Zweikampf zwischen Francesco Bagnaia und Miguel Oliveira. Ruben, du hast es vorhin schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben, dass das ein ganz tolles Rennwochenende war. Auch hier gab es ziemlich viel Racing zwischen zwei Fahrern. Wir haben bei Lorenzo und Marquez in der MotoGP ein Kopf-an-Kopf-Rennen gesehen. War es ähnlich spannend bei Bagnaia und Miguel Oliveira?
Ja, absolut. Auch da ähnlich spannend. Entscheidung auch da erst in der letzten Runde. Und ich hatte tatsächlich vor diesem Wochenende gesagt, wir sehen zwei KTM-Sieger auf der Heimstrecke sozusagen. In der Moto3 hat es ja funktioniert, da kommen wir gleich noch drauf. In der Moto2 war Oliveira ganz knapp dran, musste sich dann aber in der letzten Kurve noch Francesco Bagnaia geschlagen geben. Und auch das eigentlich ein Abziehbild, was die Spannung angeht, tatsächlich der MotoGP, mit dem entscheidenden Unterschied natürlich, dass wir hier die Situation hatten, dass wir tatsächlich auch die beiden WM-Anwärter gegeneinander haben fahren sehen, wohingegen ja in der MotoGP die Sache relativ klar ist. Moto2 ist ja, was die Gesamtwertung angeht, noch deutlich spannender und da scheint es jetzt dann eben auch nicht nur aufgrund dieses Rennens, sondern ja eigentlich schon seit einigen Wochen dann eben auch auf dieses Duell rauszulaufen zwischen Bagnaia und Oliveira, was mir persönlich natürlich dann die Hoffnung gibt, dass wir noch einige Rennen mehr aus dieser Kategorie sehen werden. Und das Gute für beide ist ja, sie werden im nächsten Jahr beide in die MotoGP aufsteigen. Das heißt, die können mehr oder weniger befreit fahren, die Zukunft ist geklärt. Und ja, das wird noch richtig geiles Duell zwischen den beiden in diesem Jahr.
Ja, Francesco Bagnaia und Miguel Oliveira, Gerald, die setzen sich aber schon sehr vom anderen Feld ab. Es ist so ein bisschen dann auch, es ist nicht nur Kalex und KTM, es scheinen auch die beiden Fahrer zu sein, die auch eine ganz andere Klasse als der Rest der Fahrer dort haben, weil sie sind wirklich die stärksten, die konstantesten Fahrer dann ja auch im Feld und punkten am konstantesten. Miguel Oliveira als Zweiter hat über 70 Punkte Vorsprung auf den dritten, Alex Marquez.
Ja, absolut. Das sind die beiden Fahrer, die klasse im Feld sind in diesem Jahr. Und noch dazu, also nicht nur die Motorräder, KTM und Carlex, sondern auch die beiden Teams sind eben extrem stark. Ja, KTM Ayo ist schon seit Jahren ein Erfolgsgarant. Ja, Brad Binder ist auch immer wieder vorne dabei, hat am Sachsenring gewonnen. Und das Team von Valentino Rossi, Sky Racing Team VR46, die haben sich hier in diesem Jahr wirklich zu einem absoluten Spitzenteam entwickelt. Weil auch Luca Marini, der Halbbruder von Valentino Rossi, ist jetzt auch jedes Wochenende vorne dabei, ist jetzt wieder aufs Podest gefahren und hat einen Schritt gemacht. Also das zeigt, dass das gesamte Team jetzt wirklich zu den absoluten Top-Teams zählt, während auf der anderen Seite Mark VDS, das jetzt in den vergangenen Jahren eigentlich immer so das Top-Team in der Moto2 war, etwas zurückgefällt und ja, Marquez ist wieder gestürzt, ja, der ist aus dem WM-Rennen raus. Aber ich glaube, wie gesagt, an den Teams liegt es natürlich auch, ja, dass du auf jeder Strecke so konstant vorne dabei bist und um den Sieg kämpfen kannst.
Ich muss noch eine Nachfrage haben, Gerald, zu Luca Marini, der jetzt zum dritten Mal hintereinander das Podium erreicht hat. Dritter, zweiter, dritter in den letzten drei Rennen. Was machte ihn auf einmal so stark, beziehungsweise was ist passiert seit dem Grand Prix in Deutschland, dass er auf einmal immer aufs Podium fährt? Er war ja vorher sehr, sehr unauffällig im Feld unterwegs.
Ja, das ist eine gute Frage, die du hier hast. Ja, auf der einen Seite bei der Ranch von Valentino Rossi in Italien, da wird ja auch extrem viel trainiert und so. Und vielleicht haben sie da irgendwas bei ihm gemacht, ja, auch vielleicht psychologisch oder so, dass es jetzt besser funktioniert, das wissen wir nicht. Aber du siehst das halt oft bei Rennfahrern, wenn sie einmal es schaffen, vorne dabei zu sein, dann wissen sie, hey, ich kann's, ja. Ich bin jetzt nicht nur der Halbbruder von Valentino Rossi und fahre deswegen mit, sondern ich bin hier, weil ich auch kann. Ja, und das kann natürlich auch so eine Initialzündung sein, dass du auf so eine Welle kommst und das einfach fortsetzt und fortsetzt und fortsetzt. Und ich glaube, dass der Luca jetzt genau auf so einer Welle ist und bin gespannt, ob er weiter vorne mitkämpfen kann und vielleicht sogar gewinnen kann. Ja, Misano wäre natürlich eine geile Geschichte, wenn er dort gewinnt, ja, beim Heimrennen.
Ja, also Luca Marini in den letzten drei Rennen mit 52 Punkten, die er geholt hat, und hat sich da schon auf Platz 11 in der Fahrerwertung nach vorne gefahren. Marcel Schrötter ist Siebter am Wochenende gewesen, zum zweiten Mal hintereinander Siebter, davor einmal Sechster gewesen, davor dann auch konstant immer gepunktet. Ruben, Marcel Schrötter macht im Moment einen guten Job, aber so über die Plätze 6, 7 beziehungsweise auch mal 5 oder 4 kommt er im Moment nicht hinaus.
Ja, und das ist ein bisschen schade, weil er eigentlich im Rennen dann jeweils nicht mehr so einen starken Eindruck macht wie in den Trainings zuvor. Also wir hatten das jetzt sowohl in Brünn als auch in Spielberg, dass wir Marcel Schrötter in den Trainings teilweise ganz vorne gesehen haben. Und wenn du am Wochenende eigentlich fast immer ganz vorne mit dabei bist und dann im Rennen nur in Anführungszeichen Siebter wirst, ist das sicherlich auch nicht das, was er selbst sich vorstellt. Man muss das natürlich immer ein bisschen relativieren, weil diese Moto2-Klasse in diesem Jahr natürlich auch einfach unfassbar stark besetzt ist. Also ein siebter Platz ist da schon okay, das ist ordentlich. Aber wenn man halt so regelmäßig wie er jetzt mittlerweile vorne dabei ist, dann sind halt diese siebte Plätze einfach auch nicht mehr befriedigend, weder für ihn selbst noch für die Zuschauer. Ja, und wir warten jetzt im Prinzip weiter drauf, dass eben dieser nächste Schritt auch mal kommt, dass er dann eben auch irgendwann dieses verflixte Podium endlich mal kriegt. Und dann könnte halt das passieren, was ja auch Gerald gerade schon mal gesagt hat, dass dann irgendwie bei dem Fahrer halt so dieser Schalter im Kopf umgeht und dass man dann merkt, hey, es geht, ich kann's, und dass er das dann vielleicht auch jedes Wochenende abrufen kann. Vielleicht macht er sich da selbst momentan auch ein bisschen zu viel Druck, vielleicht kommt auch von außen ein bisschen zu viel Druck, das weiß ich nicht, aber ja, wir warten weiter.
Ja, also
möchte ich noch kurz was hinzufügen. Gerne. Man sieht ja bei Marcel am Freitag, dass er immer ganz vorne dabei ist und Spitzenzeiten fahren kann, und dann am Samstag, dann ist er ein bisschen weiter hinten und im Rennen eben so wie jetzt, ja, 6., 7. Plätze. Er wird dann irgendwie nicht mehr schneller. Und vor allem Bagnaia, Oliveira und so, und auch Alex Marquez für Marc Forest, die machen dann Samstag auf Sonntag dann noch weitere Schritte und werden schneller. Und ich glaube, das ist das, was ich vorher gemeint habe mit dem, dass die Teams, ja, also VR46 und KTM Ayo, dass die einfach absolute Spitzenteams sind und hier einfach übers Wochenende besser arbeiten und noch was finden, wo hingegen es bei Intec dann nicht mehr weitergeht. Also starten super ins Wochenende, und dann bleiben sie auf dem Level ungefähr und die anderen werden besser. Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied momentan.
Also er kann nicht zusetzen dann im Rennen.
Ja, es hat den Anschein, ja, dass die anderen einfach stärker werden, je länger das Rennwochenende dauert, eben auch als Team, ja, wenn du jetzt Marini auch vorne dabei hast. Ja. Und bei Intec, da geht es dann irgendwie nicht weiter im Laufe des Wochenendes. Und ich glaube, das liegt daran, ja, da müsste sich vielleicht das Team auch was überlegen, was könnte man anders machen, besser machen. Es fehlt ja nicht viel, ja, es sind vielleicht 2 Zehntel, 1, 2 Zehntel pro Runde, aber das ist halt entscheidend, ob du jetzt aufs Podium fährst oder Fünfter wirst.
Also Marcel Schrötter auf jeden Fall auf Platz 7, Francesco Bagnaia gewinnt von Miguel Oliveira, und die beiden sind dann auch in der Gesamtwertung vorne. Bagnaia führt mit 3 Punkten Vorsprung vor Miguel Oliveira, und damit kommen wir zum Moto3-Rennen, das Marco Bezzecchi gewonnen hat, vor Enea Bastianini, und als Dritter ist Jorge Martin durchs Ziel gegangen. Ruben, du hast das Rennen mal wieder für Eurosport kommentiert. Wie ist es gelaufen?
Ich habe es ja am Anfang schon mal so ein bisschen angerissen, dass es in der Moto3 ein bisschen anders war als in Moto2 und MotoGP, weil wir hier eben keinen Zweikampf hatten, sondern eigentlich 4 Fahrer über einen langen Zeitraum die vorne mitgefahren sind, bevor dann das Feld am Ende nochmal komplett über den Haufen geschmissen wurde, um damit vielleicht mal anzufangen, weil Enea Bastianini, der war 3 Runden vor Ende, glaube ich, noch 6 Sekunden hinter dieser Spitzengruppe und hat dann eine irre Pace gehabt in den letzten Runden, ist nochmal rangefahren, zusammen mit seinem Teamkollegen Lorenzo Dalla Porta an diese Führungsgruppe und dann am Ende tatsächlich noch Zweiter geworden. Also ich glaube, wenn das Rennen eine Runde länger gegangen wäre, vielleicht 2, dann hätten wir hier tatsächlich noch einen anderen Sieger gesehen. Ansonsten Marco Bezzecchi, sensationelles Wochenende, auch wenn er im Qualifying einmal kurz gestürzt ist. Er war konstant vorne mit dabei, hat sich zum ersten Mal überhaupt die Pole Position geholt am Samstag und am Sonntag dann wirklich dieses Rennen auch bestimmt. Also er war der Fahrer, der, ich glaube, 95% der Zeit vorne war. Auch wenn es eben eine größere Spitzengruppe war mit 4 Fahrern, er war derjenige, der eigentlich konstant vorne war. Einmal gab es einen Angriff von Jorge Martin, den hat er aber dann auch wieder direkt gekontert. Also von ihm absolut fehlerfreies Rennen, absolut verdienter Sieg. Aber die eigentliche Geschichte an diesem Wochenende, die ist natürlich Jorge Martin, der sich ja in Brünn noch verletzt hat, das Rennen auslassen musste. Und dann sitzt er eine Woche später nach seiner Operation an der linken Hand wieder auf dem Motorrad und fährt auch ein absolut fehlerfreies Wochenende, wird mit einer frisch operierten Hand am Ende Dritter. Also der Held des Wochenendes und zwar klassenübergreifend.
Die Motorradfahrer. Letztes Jahr hatten wir das mit Valentino Rossi, der nach einem Beinbruch auf einmal 2 Wochen später wieder aufs Motorrad gestiegen ist. Dieses Mal war es Jorge Martin.
Ja, absolut. Also das wird sich, glaube ich, auch für uns Normalos in Anführungszeichen nie so ganz erschließen, wie die Jungs das machen, dass sie da den Kopf komplett abschalten können, sich einfach wieder auf die Maschine setzen. Und klar, die haben Schmerzen. Das hat man auch bei Jorge Martin gesehen nach diesen 23 Runden, als er den Helm abgenommen hat. Der hatte tierische Schmerzen, war kaum in der Lage, noch ein Interview zu geben. Aber während dieses Rennens schaffen es die Jungs halt tatsächlich, das komplett auszublenden. Die fahren das Ding am Ende durch. Und dieser dritte Platz für ihn am Ende natürlich wie ein Sieg, auch dann im Hinblick auf die Gesamtwertung. Denn da hat er natürlich jetzt 16 ganz wichtige Punkte geholt. Rückstand auf Bezzecchi. Nur 12 Punkte, das hätte deutlich schlimmer sein können nach seiner Verletzung in Brünn. Also absolute Schadensbegrenzung für ihn.
Ich wollte gerade auch nochmal auf die Gesamtwertung schauen. Sind Aaron Canet und Fabio Di Giannantonio, die auf Platz 10 und 11 eingefahren sind, Gerald, sind das so ein bisschen die großen Verlierer dieses Wochenendes?
Ja, ich denke schon. Ich meine, in der Moto3 kann sehr viel passieren, ja, wenn jetzt hier Bezzecchi und Martin ausscheiden, crashen, ja, wie zum Beispiel in der letzten Runde in Le Mans, dann Di Giannantonio und Canet gewinnen, sind am Podium vorne, dann kann sich das schon nochmal zusammenschieben. Aber ich denke schon, dass wir hier auch in eine Richtung von einem Duell gehen zwischen Bezzecchi und Martin, ja, in die WM. Also da müsste wirklich einmal ein Chaosrennen passieren, dass beide weg sind, draußen sind und die anderen gewinnen, um wieder mal etwas ranzukommen. Aber ja. Es ist noch offen, ja, es ist spannend.
Ja. Wobei Chaosrennen bei Moto3 ja durchaus immer mal wieder möglich ist.
Ja, natürlich. Also es kann noch passieren, aber wenn du jetzt die ganze Saison anschaust, Jorge Martin war eigentlich immer das Schnellste und Marco Bezzecchi, der am konstantesten gepunktet hat. Dass er jetzt erst überhaupt seinen zweiten Saisonsieg eingefahren hat, hat mich im ersten Moment total verwundert, weil ich dachte, er hat sicher schon 3 oder 4 Rennen gewonnen. Ja. Also wenn du jetzt auf der einen Seite die Konstanz an den Tag legst und bei Bezzecchi und Martin den Speed, dann sind das schon die beiden, die hier, glaube ich, am Ende den WM-Titel ausmachen werden.
Ruben, ein Wort noch zu Philipp Oettl, der ist auf Platz 14 eingefahren. 2 Punkte hat er für die Gesamtwertung geholt, ist in der Gesamtwertung im Moment auf Platz 11. Auch da geht es nicht so richtig weiter vorwärts. Da hat man nach seinem Sieg im 4. Rennen hat man noch gedacht, Mensch, das könnte ja eine richtig gute Saison werden, aber so, seitdem ist nicht so richtig was nach vorne gegangen.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist ähnlich wie bei Marcel Schrötter momentan, dass man mit diesen Ergebnissen, gerade jetzt dieser 14. Platz, einfach nicht zufrieden sein kann. Das weiß Philipp Oettl auch selbst. Es wurde ja an diesem Wochenende verkündet, dass Philipp Oettl nächstes Jahr in der Moto2 fahren wird. Er wird also diesen Schritt eine Klasse nach oben gehen 2019. Ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass er so einen kleinen Boost auch mitnimmt in diese neue Klasse. Vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Podestplatz auch. Aber ja, also das Ding in Spielberg auch wieder eigentlich nicht ganz nachvollziehbar, warum er da im Rennen nur 14. geworden ist, weil er hatte eigentlich den Speed übers ganze Wochenende hinweg. Er war im Qualifying schnell unterwegs, da hat er auch ein bisschen was riskiert. Bei den Reifen ist relativ früh auf Slicks gegangen, auf abtrocknender Strecke. In den Trainings war er eigentlich auch ganz gut unterwegs. Er war ja auch in Spielberg 2017 als Zweiter auf dem Podium, also die Strecke liegt ihm eigentlich auch. Und dann im Rennen nur 14. zu werden, das ist halt einfach zu wenig. Und Wir hatten das jetzt auch in Brünn, da ist er Achter geworden, auf dem Sachsenring ist er Achter geworden. Das waren zwei Rennen, wo er jeweils in der Spitzengruppe mitfahren konnte, dann aber hinten raus verloren hat. Und da haben wir dann gesagt, gut, da hat er immerhin gezeigt, dass er vorne mithalten kann sozusagen. In Spielberg war jetzt nichts davon zu sehen. Er ist direkt nach dem Start einfach nur rückwärts gefahren, wie man so schön sagt, hat einen Platz nach dem anderen verloren, hat dann auch relativ schnell den Anschluss verloren an die Führungsgruppe. Und du hast es ja gesagt, er hat diesen Sieg geholt in Jerez. Und das waren dann auf einen Schlag 25 Punkte und er hat jetzt halt in der gesamten Saison insgesamt 54. Also das sind nur etwas mehr als doppelt so viel. Und das zeigt schon, dass er halt wirklich, was die WM angeht, eigentlich nur ein gutes Rennen hatte. Das war dieser Sieg in Jerez und ansonsten die Rennen alle nicht wirklich zufriedenstellend waren. Und das ist schade, weil er oft genug zeigt, dass er den Speed hat, aber er kann es dann halt im Rennen einfach nicht abrufen. Und er hat jetzt noch 8 Rennen in der Moto3, bevor es dann eben nach oben geht für ihn. Und ich würde mir, wie gesagt, wirklich wünschen, dass er zumindest in dem einen oder anderen Rennen nochmal zeigen kann, dass er auch gut genug ist in dieser Klasse für ein Podium.
In der Moto3 hat Francesco Bagnaia gewonnen. In der Moto3 war es Marco Bezzecchi und in der MotoGP waren es Jorge Lorenzo. Diese drei haben die Rennen gewonnen am Wochenende in Spielberg. Das war Ruben Zimmermann und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihrer Analyse dafür. Danke, die Herren.
Vielen Dank, Servus und bis zum nächsten Mal.
So ist es, bis zum nächsten Mal, ciao.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.